Bayer Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Und ich hoffe, dass ihr alle fleißig bei der letzten Folge dabei gewesen seid. Und da hatten wir schon ein bisschen angeteasert, dass wir heute über die stationären bzw. teilstationären Hilfen mit besonderem Schwerpunkt auf Heimerziehung, ihr merkt, es ist kompliziert, sprechen werden. Und mit dabei sind natürlich auch heute wieder Olli und Jana.
Guten Tag.
Hallo.
Bevor wir inhaltlich dann gleich richtig reingehen, nochmal kurz die Info, dass wir ja jetzt die Möglichkeit geschaffen haben, dass ihr uns auch per E-Mail schreiben könnt, wenn ihr Anregungen habt, Feedback geben wollt, Themenwünsche habt. Und zwar könnt ihr das tun unter info@eierlikör.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse aber auch nochmal unten in den Shownotes. So. Jetzt seid ihr dran.
Ich habe meine Arbeit getan.
So, jetzt wird's spannend.
Mike hat jetzt Feierabend. Ciao, Mike. Schönen Tag noch.
Du hast ja eben schon rumgestottert damit, Teil stationär, Heimerziehung, Tagesgruppe. Ah,
ja, die komplizierten Sachen überlasse ich euch jetzt.
Was da alles zu zählt. Also ich glaube, heute schauen wir auf drei verschiedene Sachen. Wir haben ja auch mal so diese gesetzliche Einordnung, dass man eben grob weiß, wo sind wir. Letztes Mal waren wir Paragraph 30 Erziehungsbeistandschaft, dann kommt 31 SBFA, haben wir auch schon. Und jetzt kommt 32 Tagesgruppe, 34 Heimerziehung und noch eine besondere Art der Heimerziehung 42, die Inobhutnahme. Also um diese drei Dinge, Tagesgruppe, Heimerziehung und Inobhutnahme soll es heute gehen. Mal zu gucken, was sind das so für Bereiche, wer ist da die Zielgruppe, mit welchen Zielen wird in diesen Hilfen gearbeitet, was sind da so Knackpunkte, die man vielleicht besonders in den Blick nehmen sollte. Darum soll es heute gehen. Ja, Berührungspunkte mit diesen Bereichen, hat jemand von uns die?
Also Mike und ich ja, nämlich ein bisschen, weil wir 3 Jahre jetzt fast in einem Forschungsprojekt zur stationären Heimerziehung gearbeitet haben und da geht es vor allem ja darum, gerade aktuell in der Heimerziehung, dass die Heimerziehung inklusiv wird mit 2028. Aber wenn man sich die Heimerziehung jetzt anschaut, was ist es eigentlich genau, dann möchte ich das mal kurz ein bisschen erwähnen und Mike darf gleich ergänzen, weil wir haben im Rahmen unseres Forschungsprojektes auch ethnografisch geforscht. Das heißt, wir waren 3 Tage dort in unterschiedlichen Wohngruppen und haben uns angeschaut, wie das Arbeiten dort funktioniert. Deswegen können wir sehr aktuell aus der Praxis erzählen, wie so ein Alltag in der Heimerziehung eigentlich abläuft. Und ja, das war super spannend. Also ich sehe Mike noch Fußball spielend mit den Kids auf dem Rasen, weil teilnehmende Beobachtung heißt, dass man nicht wie ein Stuhl in der Ecke sitzt und forscht, sondern dass man auch mit den Kindern und Jugendlichen, die dort leben, agiert. Und das haben wir gemacht, oder Mike?
Ja, das haben wir auf jeden Fall sehr intensiv gemacht. Vielleicht können wir da gleich nochmal so ein bisschen praxisorientierte Einblicke geben. Aber vielleicht, vorfeld dachte ich so, können wir uns nochmal die verschiedenen Bereiche, die du, Olli, gerade genannt hast, nochmal kurz anschauen. Weil ich würde mir jetzt mal die Frage stellen, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Tagesgruppe und Heimerziehung zum Beispiel? Und wenn ich jetzt so in den Paragraph gucke, 34, geht es ja bei der Heimerziehung ganz klar darum, dass es eine Hilfe ist, die eben über Nacht gewährt wird. Das heißt, die Kinder sind quasi Tag und Nacht in einer Einrichtung, die ja auch sehr unterschiedlich sein kann. Also ich habe da vorhin nochmal in ein renommiertes Handbuch der Kinder- und Jugendhilfe reingeschaut. Also es ist natürlich, wenn wir über Heimerziehung sprechen, hat man so dieses Bild von diesen Heimen, ne? Diese dunklen, ja, fast schon so
großen Einrichtungen, 500 Kinder.
So finstere Personen, ja. Meistens Nonnen früher, lang geschlendert sind, schlechte Laune hatten und wo es da ja auch sehr viele problematische Vorstellung von
Schlafseele,
die dann ja auch, was sehr gut ist, auch aufgearbeitet wurden. Aber natürlich gibt es immer noch diese klassischen Begriff Heimerziehung, also diese größeren Einrichtungen, wo verschiedene Wohngruppen angegliedert sind, wo Kinder untergebracht sind. Aber es gibt natürlich auch einzelne Wohngruppen. Ne? Also wir waren ja auch bei Einrichtungen, die da auch flexiblere Konzepte hatten, wo man das Gefühl hat, okay, es sind kleinere Gruppen und jetzt nicht so Rieseneinrichtungen. Ne?
Und ich würde auch sagen, lasst uns mal lieber von Wohngruppen sprechen, als in der Heimerziehung. Dieser Begriff ist einfach sehr kritisch und gerade diese dunklen Bilder, die ihr gerade beschrieben habt, ich bringe da jetzt mal ein bisschen Ernst rein, auch wenn mir das nicht so ganz immer gelingt. Aber das sind ja einfach, ist eine dunkle Geschichte, die uns beschäftigt und die uns auch bis heute noch beschäftigt. Und da gab es ultra viel Machtmissbrauch. Viele Kinder und Jugendliche, die wahnsinnig Schlimmes dort erlebt haben. Und dann hat der Wohngruppencharakter so ein bisschen mehr was Familiäres, wo mehr Partizipation auch heutzutage nochmal herrscht als Thema. Also es sind wirklich mittlerweile, muss man sich das so vorstellen, für die, die es sich gar nicht vorstellen können, wie irgendwie schöne Orte für Kinder und Jugendliche, die einfach in ihren eigenen Zimmern, die sie eigens gestaltet haben, leben können. Und das ist so ein bisschen, also diesen Heimcharakter, ja, haben wir verlassen.
Genau. Und auch vom Alter sich natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also man versucht ja auch, jüngere Kinder möglichst familienanalog unterzubringen oder in Pflegefamilien. Und auch die Größe der Einrichtung ist natürlich ja überschaubar. Ne? Da sind vielleicht 10, 15, 20, die da zusammenleben in der Regel. Und tatsächlich sehr familienanalog. Es gibt da sogar auch Konzepte, wo die pädagogischen Fachkräfte dort mit leben tatsächlich. Also wirklich wie in einer Familie gibt es ja auch Träger, die das umsetzen, was natürlich auch was ganz anderes ist als sonst in diesem Feld.
In so Kinderdorffamilien zum Beispiel, ja, wäre auch uns angeschaut, ne, kann man so sagen, und wo dann einfach das von der Betreuungsintensität noch was anderes ist, weil da eine Person ist, die da primär Ansprechperson ist. Ja, aber ich finde auch bei diesen Wohngruppen, die sind ja teilweise auch einmal wild in irgendwelchen Städten verteilt, in irgendwelchen Altbauten oder also in irgendwelchen
Sozialräumen,
wo man es gar nicht vermuten würde. Also ich bin letztens auch irgendwo bei mir da irgendwo langgelaufen und dachte, ach, hier ist auch eine Wohngruppe.
Also, was hast du denn für Bilder, dass die so auf dem Land in so großen Zellen sind? Weißt, also was haben wir da für Bilder von? Ja, das ist ja auch eine spannende Frage.
Ja, dass es halt so zentralisiert ist. Ja, das Bild hat man, glaube ich, immer noch. Und das ist quasi auch dezentralisiert, irgendwo in der Stadt irgendwo sein kann, wo man sagt, ach, oh, krass, da ist jetzt eine Wohngruppe, da leben einfach 9 junge Menschen oder so. Und dann hast du natürlich auch andere Träger, wo es dann auch Wohngruppen gibt, aber wo natürlich trotzdem viel, viel mehr Kinder leben. Aber trotzdem hat es nicht mehr dieses Ding von alle leben in dieses, Olli hat gerade das Bild so des Schlafsaals. Ne? Ja. Also das ist halt auch gut, dass sich da viel verändert.
Man ist manchmal auch überrascht. Also ich habe meine Berührungspunkte mit den stationären Hilfen sind ja eher, wenn es mal rund um in Obhutnahme geht bei Erziehungsbeistandschaften oder man sich vielleicht auch mal Wohngruppen anschaut, wenn klar ist, die Perspektive ist so, dass der junge Mensch nicht in der Familie vorübergehend oder wie auch immer leben kann, sich angeschaut. Und da habe ich manchmal die gar nicht sofort erkannt. Also weil es ganz normale Wohnhäuser waren, wo eben jede stinknormale Familie einfach lebt. Und das fand ich irgendwie schön. Da gab es dann auch ein Wohnzimmer ganz normal, wo man sich getroffen hat. Dann gab es, wie ihr eben gesagt habt, diese schönen Einzelzimmer. Dann gab es manchmal irgendwie dezentrale einzelne Apartments, wo ältere, junge Menschen zur Verselbstständigung gelebt haben, wo dann vielleicht nur noch einmal am Tag oder einmal in der Woche jemand vorbeigeschaut hat. Also das ist ja sehr passgenau dann auch. Und letztendlich ist ja die Frage, vielleicht können wir mal ein paar Zahlen oder wollen wir erstmal aufs Gesetz gucken, diesen Dreiklang. Mike, da hattest du ja, glaube ich, was rausgesucht. Oder wollen wir erst einen Schluck trinken? Oder alles zusammen?
Wir machen alles zusammen.
Ja. Schluck trinken und dann bei die Zahl,
okay,
die
also Gesetze. Wir trinken was.
Prost.
Prost.
Schmeckt schon wieder, ne?
Das ist wirklich lecker. Bei mir war noch ein bisschen Kaffee drin.
Oh. Oh, tut ihm auch gut. So eine leichte
Kombi ist gut.
Kaffeenote.
So eine leichte Kaffeenote.
Ja.
Mischst du etwa?
Ja, aus Samsaasa. Okay, bye.
Los geht's. Ich glaube, wir müssen Ollis Kaffee jetzt mal ganz genau anschauen, ob man Likör drin ist. grundsätzlich, vielleicht machen wir erst nochmal bevor wir in die Heimerziehung nochmal stärker rechtlich einsteigen, die Abgrenzung zur Tagesgruppe. Oder ist die jetzt zu simpel? Ist die jetzt zu simpel?
Ja, nicht übernachten, ne?
Und halt nicht übernachten.
Meistens auch nur 5 Tage, ne? Also montags bis freitags ist man da. Meistens ja auch mit schulischer Unterstützung vor Ort dann. Genau.
Und das ist halt, ich glaube, was ein Unterschied eben ist, dass die Kinder ja dann also irgendwie unterschiedlich auch entweder um 6 vorm Abendessen oder nach dem Abendessen nach Hause gehen und bei ihren Eltern oder Personen Sorgeberechtigten sind. Und dass das eben dann auch am Wochenende so ist. Und das ist ja einfach, wenn man sich das überlegt, was eigentlich Fachkräfte kosten, die über Nacht sind, ist das natürlich eine kostengünstige Alternative, die aber viel weniger genutzt wird und es in manchen Kommunen auch einfach gar nicht gibt.
Viel weniger. Also 2021 waren das knapp 23.000 Fälle im Vergleich zur Heimerziehung. Da sind wir bei 123.000 Fälle. Also das ist ja schon ein Unterschied. Und auch das Alter ist dann nochmal ein Unterschied. Also Tagesgruppe hat man hier Durchschnittsalter 9,5 Jahre. Also scheint offensichtlich eher für noch ein bisschen die jüngeren Kinder genutzt zu werden. Während bei der Heimerziehung sind wir bei knapp fast 14 Jahren im Durchschnitt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Aber vielleicht denke, damit haben wir das ganz gut.
Ja, es ist, glaube ich, eine Hilfe, die eine große Entlastung im Alltag schafft. Mhm. So, ne? Also ich sag mal, wenn man sonst irgendwie noch berufstätig ist oder selber vielleicht auch in der Familie als Elternteile psychische Erkrankung hat oder was häufig auch vorkommt, ist es eine große Entlastung, wenn sozusagen eine individuelle Förderung 5 Tage die Woche da stattfindet und Entlastung schafft und man trotzdem zu Hause angebunden bleibt, so, ne? Und dann auch an den Themen arbeiten kann, die vielleicht zu Hause eine Rolle spielen.
Und auch, also in beiden Bereichen können ja auch Eltern mit einbezogen werden. Also das
sollten auch eigentlich. Kommen wir gleich wieder dazu.
Schon gleich nochmal dazu. Also
schwieriges Thema.
Genau, weil, also wenn ich das kurz, wenn wir da kurz einsteigen können, die Elternarbeit. Also es gibt ja auch Gruppen oder gerade so Tagesgruppen, wo das halt sehr entscheidend ist, dass Eltern irgendwie einmal die Woche dazukommen und irgendwie in Gruppen auch nochmal arbeiten. Da sind wir nochmal so ein bisschen bei der sozialen Gruppenarbeit, die eher für Kinder und Jugendliche sind. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Elterntrainings, die in solchen Rahmen durchgeführt werden können. Das ist ja irgendwie alles gut möglich, wenn so Kinder angebunden sind. Und Eltern sollten ja quasi immer daran mitwirken oder ja nicht immer, aber meistens daran mitwirken, dass ihre Kinder zurückgeführt werden, was ja auch eigentlich das Ziel der Hilfen ist.
Ja, das fand ich nämlich auch spannend, weil häufig entsteht ja dieses Bild von der Heimerziehung, okay, dann werden die Kinder dann abgegeben. So, und dann bleiben die da, bis die 18 sind, bestenfalls auch länger, ne? Thema Care-Lieber kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Aber im Gesetzestext steht ja ganz klar, dass es auch eine Option ist, darauf hinzuwirken über verschiedene Angebote, ne? Und erstmal natürlich eine Fremdunterbringung, dass Kinder auch wieder zurückkehren können in ihre Familie. Da habe ich jetzt leider gerade nicht die Zahlen parat, wie viele das denn sind. Da müssten wir den Kollegen Johannes Hüning mal fragen. Der wäre da wahrscheinlich top informiert. Also Johannes, Grüße. Wenn du uns, genau, schöne Grüße an der Stelle.
Das, aber die Verweildauer hast du, glaube ich, ne? Wie lange die in der Heimerziehung?
Genau, das sind, fand ich auch erstaunlich kurz. Also 20,7 Monate im Schnitt. Ne? Da gucken wir nachher, wenn wir über die Pflegefamilien noch sprechen, da gucken wir da nochmal, wie das da aussieht. Aber finde ich jetzt erstmal, ich weiß nicht, jetzt irgendwie intensiver erwartet. Aber vielleicht, ja, liegt das auch daran, dass es im Gesetzestext auch davon die Rede ist, dass man auch eine Unterbringung in einer Pflegefamilie zum Beispiel vorbereiten kann dadurch, dass sie dann eher dann da langfristig dann untergebracht werden.
Hast du vom Alter was? Es kann natürlich auch sein, dass sozusagen mit Aufkommen der Pubertät dann eine gewisse Zeit es geht, bis es dann nicht mehr geht und dass deswegen das nur noch eine gewisse Zeit ist, die dann... Mhm.
Ja, also die Zahlen steigen auf jeden Fall rapide ab dem 11., 12. Lebensjahr an, ne? Und hat so der Peak ist auf jeden Fall so bei 17, 18 Jahren. Also ja. da kumuliert das dann ziemlich stark, da sind dann ziemlich viele. Und danach, wen wundert's, über Kosten werden wir auch noch sprechen, bricht auf einmal die, bricht das Ganze so ein bisschen ab, ne? Und mit 18 Jahren gehen die Zahlen dann dramatisch zurück, was dafür sprechen könnte, dass viele Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene dann selbstständig leben
müssen.
Ja.
Ich wäre da auch eher bei einem Müssen, weil das ist ja total spannend, warum oder wie da die Gewährungspraxis der Jugendämter ist, dass einige da eben einfach sehr offen sind, dass Kinder über das 18. Lebensjahr hinaus in einer Wohngruppe bleiben dürfen. Ist ja auch gesetzlich so möglich. Aber einige Jugendämter sagen, auch mit 18 müssen wir jetzt Kosten sparen, Kind, geh mal raus hier. Wer hat das von denjenigen, die uns zuhören, zu Hause erlebt? Wahrscheinlich keiner, dass jemand mit 18 vor die Tür gesetzt wurde. So, und das ist echt drastisch. Und dafür kämpfen die CareLieberInnen ja auch, dass das eben total überdacht wird und dass man da sehr, sehr viel sensibler ist mit Auffangnetzen für Kinder aus der Heimerziehung oder in der Heimerziehung.
Also Übergänge halt auch zu gestalten und in den Blick zu nehmen und auch eine gewisse Flexibilität zu haben, die jetzt nicht sich an wenigen Monaten sonst ist es oft ja so, dass in den Hilfen, wenn es dann aufs 18. Lebensjahr zugeht, schon so überlegt wird, oh, was müssen wir jetzt schnell noch machen, Verselbstständigung und dann guck mal, dass du wegkommst. Auch die Frage der Kostenverlagerung ist ja häufig so, dass man überlegt, jetzt mal eine Auszugsberatung beim Jobcenter, vielleicht kann auch ein anderer Topf da die Kosten übernehmen. Da sind ja schon so Verschiebebahnhöfe so ein bisschen. Ihr hattet eben schon angeteasert, so die Kostenfrage. Das ist natürlich auch eine Hilfe, die natürlich extrem kostspielig ist. Also ich habe so im Kopf, dass so ein Tagessatz irgendwo 100, 130 Euro liegt in so einer Wohngruppe, also mehrere tausend Euro im Monat. Mike, hast du eine Zahl, wie viel da insgesamt so ausgegeben wird für die?
Ja, also insgesamt liegen die Ausgaben da, das ist auch, glaube ich, das Maximum so in der Jugendhilfe, also mit einer der größten Posten in der HZE auf jeden Fall, liegt bei über 5 Milliarden im Jahr 2021. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Wenn die rechnen das ja hier bei der beim HZE-Monitor immer schön um, Ausgaben pro unter 18-Jährigen, so gesamtgesellschaftlich betrachtet, liegen wir bei 370 Euro pro Kopf. Und wenn ihr euch erinnert an die soziale Gruppenarbeit, da waren es 9 Euro. Ja. Ne? Also das ist schon, wenn man es gesamtgesellschaftlich und auch volkswirtschaftlich so ein bisschen betrachtet, merkt man, das haut richtig rein. Ne? Das ist, und deswegen sind die Gewährungspraxen bei den Jugendämtern häufig da auch deutlich rigoroser, dass da deutlich klarer geprüft wird. Man kann natürlich auch aus pädagogischen Gründen auch prüfen und sagen, naja, muss das wirklich jetzt an der Stelle sein oder ist das für das Kind wirklich das Beste an der Stelle? Aber ist klar, wissen wir selber auch, wir haben lange in der Praxis gearbeitet, das spielt natürlich eine riesengroße Rolle.
Ambulant vor stationär gilt natürlich immer. Und dann wäre ja eigentlich die Tagesgruppe, um da nochmal drauf zu schauen, eine geeignete Hilfe. Aber die gibt es eben nicht überall. Die ist sehr viel weniger. Gibt's die einfach? Heimerziehung ist natürlich überall irgendwie präsent, aber oder Wohngruppen.
Oh, häufig wird ja, glaube ich, auch erstmal ambulant probiert, bis man dann irgendwie merkt, oh, das reicht nicht aus.
Ja.
Und vielleicht ein anderer Punkt, der noch bei den Kosten relevant ist, ist natürlich, dass wir bei den ambulanten Hilfen natürlich keine Kostenheranziehung der Eltern mit haben und bei den stationären natürlich schon. Also da wird natürlich schon geprüft. Ist natürlich die Frage, wie viel dann tatsächlich darüber refinanziert. Das ist, glaube ich, nur ein kleiner Teil, weil wir natürlich da auch es mit Familien zu tun haben, die gar nicht über diesen Betrag kommen, dass da was herangezogen wird. Aber es wird zumindest mitgeprüft und teilweise dann auch herangezogen.
Ich möchte das nochmal kurz erklären. Das heißt, wenn Eltern ihr Kind freiwillig oder unfreiwillig in einer Wohngruppe untergebracht haben, heißt das, sie sind unterhaltspflichtig, berechtigt, helft mir.
Ich weiß es nicht.
Pflichtig und müssen eben einen Teil der Kosten dann übernehmen, so wie wenn ein Kind bei dem anderen Elternteil leben würde, quasi.
Ja. Eine Sache, weil ich glaube noch spannend, wo ihr sagt, ambulant vor stationär, das ist ja so ein bisschen auch im Fachdiskurs so ein bisschen, also die Praxis ist glaube ich so, aber im Fachdiskurs ja auch manchmal ein bisschen umstritten, weil die Hilfen sollen ja letztendlich geeignet und notwendig sein. Und wenn letztendlich klar ist, das Kind kann auch gerade in Kinderschutzfällen nicht in der Familie bleiben, ist das ja manchmal so ein bisschen so ein Taschenspielertrick, die Jugendämter versuchen. Ich kann mich zum Beispiel an einen Fall erinnern, da gab es irgendwie einen heftigsten Missbrauch in einer Familie, das war völlig unstrittig, dass das Kind letztendlich nicht in dieser Familie bleiben kann. Und da hat das Jugendamt auch sowas versucht. Ja, ein bisschen Erziehungsberatung nebenbei, ein bisschen SPFH. Also da muss man schon mal gut gucken. Also ich finde das auch grundsätzlich erstmal zu gucken, was geht ambulant. Aber letztendlich muss der Bedarf natürlich entsprechend mit der Hilfe gedeckt werden, die da angezeigt ist. Ne?
Ist vielleicht eine gute Überleitung auch zu dieser Obhutnahme, die ja teilweise auch so ein bisschen zwischengeschaltet wird. Das heißt, wenn es zu einer akuten Situation kommt, ich sag mal, häufig ja auch dann über die Polizei am Wochenende in den Abendstunden, wo dann die Rufbereitschaft des Jugendamtes eingeschaltet wird und man erstmal in einer akuten Situation einen jungen Menschen in Obhut nimmt und erstmal ein bisschen Ruhe reinbringt und sich daraus dann so eine Art Krisenklärung, Intervention entwickeln kann und man dann schaut, was ist jetzt eigentlich die passgenaue Hilfe, passt, glaube ich, da ganz gut rein, das da nochmal zu nennen. Was sind denn da Gründe, die zu so einer Obhutnahme führen können? Habt ihr da Beispiele?
Das kann ja ganz viel sein. Und das ist ja auch wirklich schlimm, da mal hinzugucken.
Ja, Gewalt. Also ja, in jeglichen Formen. Wir hatten ja vorhin auch schon überlegt, ich glaube, wir müssen das ganze Thema auch nochmal über in so einer Kindeswohlgefährdungsfolge nochmal vertiefen. Aber ich denke, das sind so die krassesten Situationen wahrscheinlich, wo entweder, weil das Kind, das ist ja auch möglich, das ist Wissen, also das ist ja manchmal auch schräg, ne? Aber klar, auch Kinder können auch zum Jugendamt gehen und sagen, ich möchte in Obhut genommen werden und dann muss das Jugendamt denen nachgehen. Aber der klassische Fall, den man natürlich immer so hat, ist, jemand kriegt es mit und meldet beim Jugendamt, da habe ich mitbekommen, die Kinder werden geschlagen oder nicht gut versorgt und so weiter. Und das sind dann sicherlich häufig dann Gründe, warum das Jugendamt erstmal sagt, okay, die Kinder müssen jetzt erstmal das ist ja kurzzeitig erstmal in Obhut genommen werden, damit man dann weiterschauen kann, was könnten nächste Schritte sein.
Das sind dann ja in der Regel erstmal wenige Tage bis zu wenigen Monaten, in der diese Klärung stattfindet. Aus der Praxis ist es natürlich so, das sind natürlich auch Einrichtungen, in denen natürlich schon fokussiert Konfliktpotenzial aufkommen. Da sind natürlich viele junge Menschen, die krisenbelastet sind, die da zusammenkommen. Von daher ist es ja schon eigentlich so, dass man möglichst zeitnah natürlich auch eine Lösung irgendwie entwickeln will und auch irgendwie eine Perspektive entwickeln. Aber es ist schon mal gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Und es ist ja auch im Sinne so des Wächteramtes natürlich auch ein massiver Eingriff, der natürlich im Nachhinein auch gerechtfertigt werden muss und wo ja auch dann familiengerichtlich geguckt werden muss, ist das jetzt sozusagen eine gerechtfertigte Herausnahme des jungen Menschen aus der Familie. Das ist ja auch so, dass natürlich der Eltern auch gewisse Rechte zustehen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das heißt, das muss relativ schnell dann ja auch geprüft und auch im Notfall erbracht werden, familiengerichtlich. Ne?
Wo du das gerade sagtest, mit den Obhutnahmen, um nochmal wieder zurück zur Heimatsiedlung zu kommen und zu unseren Eindrücken so ein bisschen, die wir auch in der Forschung gewonnen haben. Da fällt mir gerade auf, ja, da die hatten auch in den Wohngruppen auch einen Einzelplatz für den Obhutnamen, wo klar war, der ist immer quasi reserviert für das Zimmer war dann letztendlich immer so auf Abruf, ne, für eine gewisse Zeit dann zu vergeben für.
Das haben glaube ich auch viele.
Aber es gibt ja auch diese klassischen in Obhutnahmegruppen. Also
die
das
ja nur
ist
in
ja sehr,
Obhutnamen machen,
die
ne?
machen mhm. nur in Obhutnamen und das ist ja auch total spannend, weil da oft eher das Ziel ist zu schauen, wo kann es hingehen und nicht der Beziehungsaufbau im Fokus steht. Und das ist ja vielleicht für Kinder und Jugendliche, die irgendwie traumatisiert irgendwie aus einer Familie genommen werden oder akut genommen wurden, die dann in so eine Gruppe kommen, wo eher wenig pädagogisch und mit ihnen gearbeitet wird, ist das vielleicht auch dann vielleicht so eine Wohngruppe erstmal das Beste oder eine Pflege, Bereitschaftspflegefamilie. Aber da kommen wir auch nochmal in der nächsten Folge zu.
Wobei es dann natürlich auch Träger gibt, das ist glaube ich sehr trägerspezifisch, inwieweit die Wohngruppen und in Obhutnahme am selben Platz haben. Es gibt auch viele Träger, die argumentieren, das bringt so viel Unruhe da rein, dass wir es lieber getrennt haben. Also auch, ich kenne Wohngruppen und in Obhutnahmen, wo das einfach erste Etage, zweite Etage getrennt war. Das hat man aufgelöst, weil es zu viel Unruhe reingebracht hat in die ich sage jetzt mal Wohngruppen, wo junge Menschen über einen längeren Zeitraum zusammenleben.
Ja, damit sind wir auch mal bei dem längeren Zeitraum. Ne? Wenn jetzt nämlich so ein Kind, das hatte ich eben schon mal kurz gesagt, wenn so ein Kind in einer Wohngruppe lebt, wie ist denn da der Alltag eigentlich? Mike,
ja,
das ist ein bisschen
doch
aus dem Nickerchen plaudern, wie das so in unserer Forschung war.
Ja, das war ja teilweise in unterschiedlichen Einrichtungen. Was so ein bisschen familienorientiert ist, ist nochmal ein bisschen anders, nochmal ein bisschen vertrauter. Eigentlich auch so ein bisschen, wie man das so aus der Familie irgendwie halt auch kennt. Aber wenn wir jetzt bei den klassischen Wohngruppen bleiben, war das schon letztendlich, ja, erstmal relativ unspektakulär, dass du natürlich morgens, wir waren ja auch meistens früh morgens schon da zum Beobachten, die Kinder natürlich so, wie das vielleicht auch in der Familie so ist, ne, zu unterschiedlichen Zeiten los müssen, ne, dann wird irgendwie Frühstück und so weiter gemacht, dann geht es zur Schule. Und da finde ich, ist das erstmal ein ganz klassisches Familienleben, also ähnlich, letztendlich nur, dass die Fachkräfte natürlich immer unterschiedlich sind. Das finde ich, hast du natürlich so mitbekommen, das fände ich glaube ich schon, das finde ich schon irgendwie eine Besonderheit, im Vergleich zu einer Familie, dass da halt immer wieder andere Fachkräfte sind und auch Fachkräfte, die dann auch wechseln oder irgendwann wechseln. Also Thema Fachkräfte und wie attraktiv ist eigentlich, das in der Heimerziehung zu arbeiten, da können wir ja auch nochmal kurz zu kommen. Aber so das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und alles natürlich sehr stark reglementiert. Es ne, muss ganz, das fand ich auch irgendwie faszinierend, negativ auch faszinierend, dass das natürlich ganz krass durchgetaktet ist. Ne? Und es relativ wenig Zeit dann in diesen Zeiten gibt, um einzeln auf die Kinder einzugehen. Danach nimmt das halt so seinen Lauf. Die gehen zur Schule, kommen dann wieder nach Hause und dann gibt's Nachmittagsprogramm. Der eine muss zum Fußball, der andere muss zum Handball, der andere spielt eher dann in der Wohngruppe mit jemandem. Und abends das Ganze dann wieder rückwärts, ne? Also dann auch Abendessen. Also es ist relativ viel Regeln, relativ viel reglementiert. Aber das, klar, wenn du dann nachher 8, 9 Kinder hast, musst du das natürlich auch machen, sonst.
Ich glaube, so wäre das doch in einer Großfamilie wahrscheinlich auch. Also da muss man ja irgendwie schauen, wer muss wann wie los. Und man hat da 8 Tupperdosen morgens nebeneinander stehen. Und
schon mit Namen drauf.
Genau, ist am Schnibbeln und so. Und dann wird den ganzen Tag Wäsche gewaschen, was die Fachkräfte noch nebenbei machen müssen, weil von 8, 9 Kindern, die so im Durchschnitt waren, oder ja eher 8, würde ich sagen, ist es halt einfach auch viel Wäsche, was da anfällt.
Manchmal ganz kurz, das finde ich lustig. Ganz kurz, Fun Fact, fand ich echt krass. Die haben echt gesagt, dass alle 3 Jahre die Waschmaschine kaputt ist. Ja, weil die ja so einen hohen Verschleiß hat. Faszinierend, ja. Echt krass.
Ja, also die brauchen schon auch viel, die haben einfach viel Wäsche und so. Und das ist ja irgendwie alles noch, was anfällt, was man eigentlich, was Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe leisten. Das ist so krass.
Aber ist das so, wirklich so, dass die überall Wäsche waschen? Also ich kenne auch das Hauswirtschaftsmenschen da.
Ja, das gibt auch Hauswirtschaftsmenschen, aber die sind nur morgens da. Ja, okay. Und wenn du da mal 3 Wäschen am Tag hast, dann sind die nicht alle morgens fertig. Das ist Olli. Also.
Ja, klar. Ja, aber ich glaube schon, dass was natürlich das ein bisschen von Familie unterscheidet, ist natürlich dieser professionelle pädagogische Blick und auch individuelle Blick. Also es geht ja sehr viel Zeit auch für Dokumentation, für Übergaben und sowas drauf. Und es werden ja tatsächlich auch Hilfepläne so als Entwicklungsverlaufspläne gesehen und wird geguckt, wo braucht jemand noch Selbstständigkeit oder Orientierung im Alltag oder Fragen von Hygiene oder Umgang mit Taschengeld. Da wird ja viel genauer professionell pädagogisch geguckt, als das in der Familie so ist. Und das ist echt, wenn man sich das mal anguckt, was da geleistet wird für die Entwicklung junger Menschen, ist das schon echt immens. Also auch, was die im Kontakt mit Schule auffangen, kompensieren, welche Erfahrungen die Kinder in der Schule machen, auch mit Biografiearbeit. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, die eine Wohngruppe geleitet hat, die gesagt hat, sowas Schreckliches wie der Muttertag, wo was gebastelt werden muss für die Mutter, ist ganz schlimm immer, wieso kriegt die Schule das nicht hin, das irgendwie zu bedenken und so besondere Festlichkeiten, Weihnachten und so weiter. Das ist schon echt eine Menge, was da geleistet wird, zusätzlich zu dem normalen Familienalltag.
Ne? Eine Sache noch kurz, bevor Maika sagt, und zwar ist, finde ich, auch dieses Vorurteil von gegenüber Wohngruppenkindern ganz furchtbar. Mhm. Die haben ja einfach ein Stigma in Schule und so weiter. Das ist ja furchtbar. Und dass die ErzieherInnen dort vor Ort so viel leisten und die Kinder auch ihr Bestes geben, das wird von Schule manchmal gar nicht so gesehen. Mhm. Also Schule ist oft, der kommt aus einer Wohngruppe, der ist das ja sowieso blablabla.
Oder es werden Erwartungen formuliert an Schule, ne? Ihr seid doch hier professionell, macht bitte dies und jenes und so, ne? Ja. Oder mit, auch da wieder die Übersetzungsleistung, also dass auch die Fachkräfte in der Heimerziehung extrem viel nochmal da wieder vermitteln müssen. Was ist eigentlich bei dem jungen Menschen los? Ne? Das sind ja auch teilweise traumatische Erfahrungen. Das hat ja einen Grund, warum jemand da ist und da fehlt manchmal das Verständnis für.
Mike will die ganze Zeit was sagen, Mike, ne? Nee, Mike, der zuckt hier schon.
Ich zuck aber eher nach der Tasse mit dem Eierlikör.
Alleine trinkst du jetzt schon? Nee. Hast du das mitgekriegt, Olli?
Ja, ich hab's gesehen. Also ich finde auch wirklich nochmal das, was mir hängen geblieben ist aus diesen ganzen Beobachtungen, ist wirklich das, was du gerade, Olli, schon sagtest, dieses auf die einzelnen Kinder einzugehen mit ihren Biografien, ihren, ich sag mal, Baustellen, Problemen oder auch
Nähebedürfnissen,
genau auch. Wir haben ja auch mit Blick auf Nähe und Distanz das Ganze untersucht. Und das finde ich, und dann noch diese Gruppendynamik parallel auch noch im Blick zu haben. Also wenn da ein Kind dabei ist, was, sage ich mal, sexualisierte Gewalt erlebt hat und selber auch irgendwie sexualisiertes Verhalten zeigt, was das mit dieser Gruppe macht, was das mit den Fachkräften macht, was das für Dynamiken sind, das ist unfassbar. Das, also wirklich, ich habe mein ganzes Bild von der Heimerziehung quasi durch die Beobachtungen nicht revidiert, aber sehr stark erweitert. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, da an Studierende da mal ein Praktikum zu machen, weil man wirklich echt mit tiefster Demut und Respekt da rausgeht und sagt, boah, was für ein krasser Job, den die Leute machen, was für ein wichtiger Job brauchen.
Ja. Ja. Ich möchte kurz mal manchmal nutzen wir doch den Spruch, wenn wir hier im universitären Kontext ein bisschen abheben sollten, das sagen wir uns gegenseitig mal kurz, und zwar gehen wir in die Wohngruppe.
Gehen wir in eine Wohngruppe.
Das müssen wir nochmal also daran erinnern, weil wirklich down to earth ist es einfach.
Sich das anzuschauen und auch das zu sehen, was das eigentlich bedeutet. Wir benutzen, kleiner Funfact, wir benutzen den Spruch, habe ich häufig bei einem Kollegen, glaube ich, gesagt. Ne? Wenn man mal, ich glaube, ich habe ihm ein T-Shirt geschenkt, irgendwie Bourdieu, Fragezeichen, Foucault, Fragezeichen, geh mal in eine Wohngruppe. Ja. Das ist, glaube ich, auch mal gut, sich nochmal zu erden bei aller Auseinandersetzung mit Fachliteratur, aber wirklich zu sehen, was das eigentlich bedeutet. Und das finde ich wirklich im Vergleich zu anderen HZW ja nochmal wirklich eine ganz krasse Erfahrung.
Und dann nochmal, Olli wollte auch was sagen, aber ich sag erst noch kurz was, weil wir da so drin sind mit unserer Forschung gerade und das so spannend ist. Und zwar ist es ja so mit diesen ganzen Schutzkonzepten und so, dass Wohngruppen einfach auch zusätzlich total aufgeladen werden und positiv eigentlich aufgeladen werden, weil die immer mehr darauf achten und immer ihre Arbeit weiter professionalisieren, damit eben was wir anfänglich dargestellt haben, dieses Dunkle einfach nicht nochmal zurückkehrt. Und das sind solche Schutzräume für Kinder und Jugendliche. Und ich frage mich wirklich, warum diese Fachkräfte, die das machen, so wenig gesellschaftlich gewertschätzt werden und eher noch von Kitas und so weiter abgeworben werden. Das ist so traurig, weil das so ein wertvoller Job für die Gesellschaft einfach ist. Das möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen. Olli wollte was sagen.
Ja, vielleicht zum Ende nochmal so diese Elternperspektive. Das ist ja schon irgendwie so ein querliegendes Thema da in der Heimerziehung, weil natürlich die jungen Menschen schon ein Bedürfnis haben, egal was da passiert ist, mit ihren Herkunftsfamilie in Kontakt zu sein. Und ich als begleitende Fachkraft, die vielleicht eine SPFH in der Familie war, wo ein Kind aber stationär untergebracht war, oder auch als Erziehungsbeistand noch, das ist schon so ein schwieriges Thema. Und auch für Wohngruppen wahrscheinlich ein schwieriges Thema. Da, wie machen wir das jetzt eigentlich? Wie können wir den Kontakt zu den Eltern pflegen? Eltern haben auch oft da Unsicherheiten. Wie gehe ich jetzt auf die Wohngruppe zu? Ich habe da sehr viele so auch Enttäuschungen erlebt von Eltern, die irgendwie das Gefühl haben, ich wäre da gerne mehr einbezogen. Vielleicht muss man als Fachkraft aber auch vorsichtig sein, ne, weil die sind ja nicht umsonst stationär untergebracht. Aber das ist nochmal so ein Thema. Da würde mich vielleicht ein letzter Gedanke von euch noch zu interessieren, bevor wir dann sozusagen ganz zum Ende kommen.
Also ich finde das doch auch nochmal spannend, dass es halt Konzepte mittlerweile gibt, wo so wöchentliche Treffen stattfinden, wo Eltern eben in der Gruppe auch nochmal zusammenkommen. Ich finde es auch spannend, das in anderen Ländern nochmal zu betrachten, da sind Eltern viel mehr weiterhin in der Verantwortung und nicht aus der Person Sorge rausgenommen. Und Mike will auch was dazu sagen.
Ich versuche ihn immer so nonverbal, so heimlich.
Aber wenn hier jemand sitzt und ganz auffällig winkt, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Da kann ich mich auch nicht weiter
Mike, bitte. Alles gut. Nein, ich wollte mich da nur nach deinem Redebeitrag anknüpfen, weil das viele Fachkräfte auch nochmal problematisiert haben. Ne, dass die wirklich gesagt haben, das Einbeziehen der Eltern ist manchmal wirklich eine Herausforderung, auch dazu vermitteln. Das ist ein kleines Beispiel. Da gab es einen Jungen zum Beispiel, da haben die Eltern sich immer wieder angemeldet zu einem Besuch und immer wieder kurzfristig abgesagt. Und der hat die Eltern über ein Jahr nicht gesehen. Und wo dann auch die Fachkräfte hilflos da zurückbleiben und mit dieser Trauer, der Wut und dieser Traurigkeit einfach dieses Jungen umgehen müssen. Also dieses Vermitteln auch ständig zwischen dem Alltag, den individuellen Bedürfnissen des Kindes und diesem manchmal beschissenen Herkunftssystem, wo einfach dann viele Sachen nicht funktionieren, das ist wirklich, hat mich selber auch persönlich sehr betroffen gemacht. Also die Frage, wie man die Eltern einbeziehen kann.
Das habe ich auch erlebt. Also gerade wenn das so Wochenendbesuche waren, ne, da gibt es Kinder, die sind das ganze Wochenende weg, weil da Kontakt zu den Herkunftseltern ist, dann ist es bei einem selber vielleicht nicht so. Dann ist man aber mal weg und dann muss man sich sonntags trennen. Also ich habe mal eine Familie gehabt, wo ich als SPFH eingesetzt war und wo eine Tochter in der Wohngruppe untergebracht war. Und das war auch wirklich gut. Das war für die Mutter auch klar, das Mädchen brauchte das. Die wurde super gefördert, die hat toll Schule gemacht, Hobbys, Musik und so weiter. Aber ich habe die teilweise dann mal mit begleitet bei diesen Wochenendkontakten und dann zurückgebracht zur Wohngruppe sonntags im Auto. Und da war kein Gespräch mehr möglich. Also die war tief traurig, das war unheimlich schwierig, sich da wieder abzulösen. Und also da muss man vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Also Elternarbeit allgemein in den ganzen, ob das jetzt Jugendarbeit ist oder Kita oder Hilfe zur Erziehung. Wir haben unsere Zeit schon überschritten. Deswegen würde ich sagen, ja, jetzt brauchen wir noch schnell eine schöne Frage, die bis wieder auf gut abrundet.
Also erstmal brauchen wir noch ein Rezept zu Dart.
Oh, stimmt.
Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, aber ich kann mal so sagen, ich sage heute was ganz Schönes, ein Rezept zum Chart, okay?
Jo.
Wir brauchen nämlich ganz viel Liebe für den Eierlikör.
Ja, natürlich.
Das ist gut.
Und das passt gut. So, weil Kinder einfach so, ja, Kinder brauchen einfach so viel Liebe und das kriegen sie auch zum Teil in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, aber wir dürfen uns daran auch nicht kaputt sparen. Und die brauchen einfach ganz viel. Und jetzt, Olli nickt, ich muss schnell weitermachen. Und habe natürlich noch eine Frage dazu auch passend vorbereitet. Und zwar die Frage, wie stelle ich mir einen perfekten Ort zum Aufwachsen für Kinder und Jugendlichen vor?
Das ist doch schön. Das ist eine schöne Frage.
Punkt. Punkt.
Ja,
die Punkt. Jungs gucken mich ganz nachdenklich an.
Ja, ja, es sickert gerade hier schön bei mir rein. Ja, das finde ich eine gute Frage. Ja.
Und ich denke so, habt ihr kurz gedacht an diesen ganzen Konsum? Wir brauchen es nicht. Wir brauchen viel mehr Liebe.
Ja, jetzt wird es philosophisch richtig deep. Ich glaube, jetzt müssen wir einen Punkt machen. Ja. Aber ich glaube, mit diesen Gedanken können wir euch gut entlassen.
Genau, denkt an Feedback, ne? info@eierlikör-und-jugendhilfe.de. Wir freuen uns auf Rückmeldung von euch und wünschen euch jetzt einen schönen Liebe. Tag. Egal, wo auch immer ihr seid,
mit viel Liebe.
Und hören uns in der nächsten Folge wieder.
Tschüss.
Ciao.